Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
die Journalistin Elke Schmitter ist bei uns. Frau Schmitter, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo.
Frau Schmitter, wir wollen hier die Themen des Tages ordnen. Und Sie haben jetzt im Vorfeld die einmalige Chance zu verraten, welchen Überraschungsgast Sie für eines unserer Themen mitgebracht haben. Das soll erst später kommen. Würden Sie mir vielleicht helfen, weil ich soll es ja nicht wissen.
Aha, Sie sollen es nicht wissen,
ich soll es
trotzdem beschreiben.
Naja, vielleicht so ein Hinweis.
Ein Hinweis, dann sagen wir, es ist ein Berliner Arzt und Schriftsteller.
Wunderbar. So viel schon mal dazu. Wir sind dann gespannt. Das ist eine unserer immer mal wiederkehrenden Rubriken, wenn jemandem einfällt, wer hier noch zusätzlich was leisten könnte. Ein Berliner Arzt und Schriftsteller kommt im Laufe der Sendung dazu. Sie grinsen schon so.
Ja.
Wunderbar. Schön für Sie. Ich freue mich auch für alle, die mithören. Das bleibt also spannend. Wir fangen aber erstmal zu zweit an. Wir sortieren hier den Tag. Frau Schmitter, wenn wir ein bisschen darauf schauen, was die Woche wichtig war und heute weiter wichtig ist, dann ist es natürlich die Auseinandersetzung mit dem, was wir am Donnerstag gesehen haben. Da waren 6 Menschen auf dem Berliner Flughafen, aber nicht so, wie das gedacht ist, sondern auf dem Rollfeld. Klimaaktivisten der letzten Generation, die nach Aufmerksamkeit für ihre Sache sorgen. Wir kennen schon Festkleben an Autos, wir kennen schon, ich nenne es Vandalismus gegen Kunst, jetzt das Lahmlegen des Berliner Flughafens. Mein Eindruck ist, wir sind mittendrin in dieser Diskussion oder in dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit. Es muss immer mehr werden.
Ja, klar. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Es muss mehr werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass wenn alles so weitergeht wie jetzt, wir, wenn man es jetzt mal legalistisch formulieren will, uns nicht verfassungsgemäß verhalten. Denn die Generationengerechtigkeit ist durch das Grundgesetz abgesichert und das gesamte wirtschaftliche Geschehen im Moment wird dem nicht gerecht.
Und die Aufmerksamkeit für Klima ist natürlich auch ein großes Stück weit nach hinten gerutscht im letzten Jahr.
Ja.
Durch den russischen Krieg in der Ukraine. Die Frage ist allerdings natürlich nur dieses Suchen nach Aufmerksamkeit um jeden Preis.
Naja, was suchen? Es muss ja nur um Aufmerksamkeit gesucht werden, weil die Aufmerksamkeit nicht auf diesem Thema so liegt, wie es das Thema verdient, wenn man an das Leben und Überleben der nächsten Generationen denkt. Insofern haben wir einen permanenten Notfall, der immer wieder aus der Aufmerksamkeit herausrutscht und deswegen immer wieder erneuert werden
muss. Aber ist das tatsächlich so?
Ja.
Ist nicht trotzdem, trotz allem, auch bei all diesen Diskussionen, die wir jetzt in diesem Jahr gehabt haben, rund um die Kohle, rund um die Atomkraft, das spielt auch immer wieder die Rolle, dass wir den Klimaschutz nicht vernachlässigen dürfen. Wir haben gerade erst zwei Wochen lang Weltklimakonferenz gehabt und über die immer wieder in aller Ausführlichkeit berichtet.
Es wird darüber berichtet, aber es wird eben so darüber berichtet, dass klar ist, dass es nicht genügt. Erstens genügt es nicht, Vereinbarungen abzustimmen, die nicht eingehalten werden. Und zweitens genügen noch nicht mal die Vereinbarungen. Also 2021 im letzten Jahr hat das Verfassungsgericht festgestellt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz von 2019 nicht verfassungskonform war. Das, was jetzt passiert durch diesen Arm der Bewegung, ist, dass wir wieder sehen, dass die Spannung zwischen, sagen wir, legal und legitim, die muss immer wieder neu ausgelotet werden in jeder Gesellschaft. Weil das, was legal ist, und das, was legitim ist, kommt nicht immer zur Deckung. Und im Nachhinein beten wir diese Helden sozusagen an. Also nehmen Sie Rosa Parks, ja, die 1955 sich in den USA in einem Bus auf einen Platz gesetzt hat, der für Weiße reserviert war. Das war nicht legal, aber es war legitim. Und in diesem Geiste ist jede Protestbewegung immer eine, die sagt, wir müssen aus der Normalität heraus.
Das macht ja auch die letzte Generation ganz offensichtlich. Das gab es vorher noch nie.
Aber leider ohne Erfolg bis jetzt.
Die Frage ist, kommt daraus Erfolg? Wenn wir uns die ersten Reaktionen anschauen, dann ist auf jeden Fall die Aufmerksamkeit da, aber doch eher mehr für den Protest und nicht so sehr für den Inhalt.
Aber für diese Frage sind ja alle verantwortlich und nicht die, die protestieren. Man könnte ja auch sagen, ja, Rosa Parks, wo setzt die sich hin? Und warum? Das ist doch nicht der eigentliche Missstand im Bus. Aber dass darüber diskutiert worden ist, zeigt, dass die Gesellschaft bereit war, dieses Thema ernst zu nehmen und nicht über den Bus zu diskutieren. Und wir sind immer noch so weit, dass wir hauptsächlich darüber reden, ob die jetzt eine Ordnungsstrafe größerer oder kleinerer Art bekommen sollen. Aber das ist ja überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema ist der Missstand, auf den sie aufmerksam machen. Und sie müssen darauf aufmerksam machen mit drastischen Mitteln, weil die sehr, sehr freundliche Friday for Futures Bewegung es leider nicht geschafft hat, sozusagen die an der den Skandal, den es ist, zum Ausdruck zu bringen, performativ. Wenn man freundlich demonstriert, sagen alle, das sind aber nette junge Leute und schön, dass sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten.
Aber könnte man nicht
auch
denken,
wir gehen zur Tagesordnung über.
Ist denn, ich meine, die Realität verändert sich ja einfach sehr langsam, wenn man sich jetzt anschaut. Richtig. Mhm. Das kann man vielleicht auch festhalten. Das würden höchstwahrscheinlich auch viele Leute unterschreiben, die jetzt den Protest der letzten Generation nicht gut finden. Aber trotzdem muss man doch sagen, dass zum Beispiel Fridays for Future es geschafft hat, das Klimathema positiv zu besetzen. Da sind junge Menschen und die wollen etwas verändern. Und die sagen, wir gehen dafür auf die Straße. Mein Eindruck ist, dass die sehr viel mehr erreicht haben für das Bewusstsein rund ums Klima, als es die letzte Generation tut.
Ich denke, es braucht beides. Es ist wirklich immer ein sogenannter dialektischer Prozess. Sie müssen auch immer darauf hinweisen, dass die Normalität, in der wir uns bewegen, zerstörerisch ist. Und das ist sie. Und dass der normale, legale Protest natürlich von jedem Menschen sofort vereinnahmt wird im Sinne von, das ist prima, dass das passiert, als wäre damit schon irgendetwas geschehen. Und es ist damit eben noch nicht das Ausreichende geschehen.
Die Frage ist auch, wo es natürlich hinführt, wenn wir darüber sprechen. Es geht also auch um Aufmerksamkeit für das Thema. Die muss neu erreicht werden, neu diskutiert werden. Hier ist der Protestforscher Wolfgang Kraushaar, Politikwissenschaftler aus Hamburg. Der hat sich darüber Gedanken gemacht, was eigentlich eine weitere Eskalation bedeuten würde.
Wir haben ein Problem, nämlich dass eine Endzeitgruppierung eingestiegen ist in eine Eskalationslogik. Und das wird zu einer Menge an Konfrontationen in Zukunft führen, vor allen Dingen mit Behörden, Polizeibehörden, mit der Justiz, mit verschiedenen Vertretern des Staates, der Politik und so weiter und so fort. Also das Szenario für eine größere Ausbreitung dieser Konflikte und zunehmenden Kollisionen, das ist bereits jetzt eigentlich absehbar.
Er spricht hier von einer Eskalationslogik und dass es absehbar ist, dass es weitergehen wird. Mhm. Und da muss ich doch tatsächlich mich dann fragen, wo ist dann der nächste Punkt? Also was kommt nach dem Flughafen? Weil ich glaube, es ist auch nicht sehr schwer vorauszusehen, dass das, was Sie fordern, jetzt nicht von der Bundesregierung in Betracht gezogen wird. Flughafen hin oder her.
Naja, ich finde nicht, dass die Protestierer dafür verantwortlich sind, wie wir anschließend darüber diskutieren. Und nochmal, die Eskalation ergibt sich ja aus der Bescheidenheit der Fortschritte. Und wenn man berücksichtigt, dass wir 1995 waren wir an einem Punkt, da waren alle Fakten bereits bekannt, da hätte es genügt, 1% der globalen Emissionen zu reduzieren und wir wären nicht an dem Punkt, an dem wir heute sind, wo es 7 sein müssten, um die Katastrophe abzuwenden. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, dass sich daran etwas tut. Auch die Berichterstattung über den letzten Klimagipfel, da waren sich alle einig. Gesagt, es wird nicht reichen. Es reicht nicht das, was vereinbart ist. Und das geht noch, und dahinter liegt weit zurück das, was überhaupt getan wird. Das heißt, die eigentliche Eskalation liegt in der Wirklichkeit der Verhältnisse und nicht im Protest.
Aber was folgt daraus? Folgt daraus, dass der Protest sich immer weiter radikalisieren muss? Radikalisieren
vermutlich,
ist ja, ja. Ist ja auch schon eine Deutung.
Vermutlich ja.
Das heißt, Flughäfen sind in Zukunft...
Ich würde sagen, die Angemessenheit der Mittel ist das eine, aber die Wirksamkeit der Mittel ist das andere. Die Angemessenheit ist eher eine politische Frage, die Wirksamkeit ist eine Frage der Effizienz. Und da würde ich diesem Arm der Klimabewegung wünschen, dass sie zu Aktionen kommt, die sinnfälliger sind, als beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr zu stören, wie das beispielsweise in London ja auch passiert oder hier, wenn der Autoverkehr, weil das passt sozusagen so wenig zueinander.
Aber also
wenn
dahin jetzt, gehen, wo wirklich verursacht wird?
Ja, oder an Missstände, also Missstände aufzuzeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir blockieren alle Flächen, die genutzt werden könnten für Solarenergie, alle Dächer, alle Neubauten, alle öffentlichen Einrichtungen und machen darauf aufmerksam, wie wenig der Staat tut, obwohl er es tun könnte, und zwar legal und wirtschaftlich, dann glaube ich, wäre das einleuchtender für viele Leute, als wenn sie morgens im Verkehr stehen und sie kommen nicht weiter. Das ist vielleicht nicht unbedingt das effizienteste Mittel. Aber das hat mit der Frage, ob es legitim ist, im politischen Sinne nichts zu tun.
Die Ampelregierung, die ist jetzt vor ziemlich genau einem Jahr angetreten und ein zentraler Anspruch war es, das Land gesellschaftspolitisch zu erneuern. Ein zentrales Thema dabei, das Einbürgerungsrecht. Und jetzt gibt es einen Gesetzentwurf zur Modernisierung. Markus Sombale, der bringt uns da mal auf den aktuellen Stand.
Eine Einbürgerung soll in der Regel schon nach 5 statt nach 8 Jahren möglich sein. Um die Lebensleistung der sogenannten Gastarbeiter anzuerkennen, sollen sie sich leichter einbürgern lassen können. Sie müssten dann weniger deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. Wer eingebürgert wird, soll in Zukunft seinen anderen Pass behalten können. Eine doppelte Staatsangehörigkeit soll in der Regel möglich sein.
Also ganz verschiedene Aspekte. Da geht es natürlich um wirtschaftliche Faktoren. Deutschland braucht Fachkräfte, Deutschland braucht generell Menschen, die arbeiten können. Es geht um Gerechtigkeit, es geht auch um die doppelte Staatsbürgerschaft. Eine Überschrift dessen ist natürlich auch die Frage, was für ein Land wir eigentlich sein wollen. Also wer hat eigentlich mitzureden im Land?
Also der Anteil derer, die hier leben und nicht mitbestimmen dürfen, glaube ich, liegt bei über 11 Millionen. Das ist doch erklecklich. Ne? Das bedeutet,
bei 80 insgesamt.
Jeder achte Bundesbürger kann nicht, oder eben nicht Bundesbürger, Mensch, sondern hier lebende und Mensch, kann seine Rechte nicht oder hat keine Rechte, hier mitzubestimmen. Das finde ich für eine Gesellschaft grundsätzlich nicht so besonders gut. Und es scheint mir doch so zu sein, dass dieses Einbürgerungsgesetz eher so eine Art Ausatmen ist nach einer langen gesellschaftspolitischen Debatte über Einwanderung. Da wird sehr viel zusammengefasst, was inzwischen auch erhärtet ist. Also worauf reagieren Menschen? Was brauchen sie für eine Ansprache? Was heißt Zugehörigkeit? Ist doppelte Staatsbürgerschaft immer konflikthaft oder in welchen Fällen? Und wie Sie sagen, welches Land wollen wir sein? Und da bewegen wir uns sehr, sehr langsam, aber jetzt immerhin immer weiter von sozusagen der Blutgemeinschaft, die konservative Politik immer bevorzugt hat, oder der Abstammungsgemeinschaft. Wenn die Großeltern hier waren, dann ist man automatisch sozusagen privilegierter als ein Einwanderer. Und da bewegen wir uns, würde ich sagen, hin zur Realität mit dem Gesetz. Also das ist kein avantgardistisches Gesetz, sondern es trägt den Debatten Rechnung, die hinter uns liegen.
Und diese Debatten, die führen wir ja schon mit Verspätung erst seit einigen Jahren, obwohl die Gastarbeiter, von denen ja auch die Rede waren, die sind ja in den 50er und in den 60er Jahren gekommen. Seitdem ist ja Deutschland ein Land, was sich ständig verändert hat. Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat das Thema auch aufgegriffen in seiner wöchentlichen Videoansprache. Das sagt er.
Die Frauen und Männer und auch manchmal Kinder, die nach Deutschland gekommen sind, haben sehr dazu beigetragen, dass unsere Wirtschaft so stark ist, wie sie heute ist. Das ist nicht erst der Fall, seitdem die sogenannten Gastarbeiter in Deutschland eingetroffen waren. Das geht auch seither immer weiter so, dass viele dazu beitragen, dass es hier gut läuft. Manche leben hier schon sehr, sehr lange und haben Kinder und Enkel. Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben.
Es gibt aber natürlich auch Kritik an diesem Entwurf. Der kommt unter anderem von der AfD oder von der Union. Zum Beispiel die Tatsache, dass es eben unter Umständen nach 3 Jahren schon möglich sein soll, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Da sagt zum Beispiel der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Throm, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, die behandelt unsere Staatsbürgerschaft wie eine Billigware. Die Frage dahinter, hinter der Wortwahl, ist natürlich, ist die schnelle Einbürgerung eher ein Hindernis für eine Integration, weil man eben sagt, es geht ja so schnell, oder ist es natürlich etwas, was einen vielleicht tatsächlich einem Anreiz gibt? Vielleicht ist auch beides richtig. Naja, je nach Einzelfall.
Ich würde auch sagen, es geht um den Einzelfall. Das ist ja eine sehr komplexe Frage, wie Zugehörigkeit sich zusammensetzt. Ich muss sagen, dass ich den Aspekt, den eben der Bundeskanzler ausgesprochen hat, wirklich sehr, sehr wichtig finde. Zu sagen, es ist eine Anerkennungsfrage auch. Es ist eine Anerkennung zu sagen, wir wollten Arbeitskräfte und huch, es kamen Menschen. Und mit diesen Menschen haben wir jetzt sozusagen, die leben mit uns zusammen. Und da geht es, wenn man berücksichtigt, wie wenig im allgemeinen Bewusstsein und in der Alltagsgeschichtsschreibung diese Einwanderungsbewegung gewürdigt worden ist, finde ich es sehr, sehr gut, dass das jetzt wenigstens auf diesem Wege geschieht.
Wir fragen unsere Gäste immer im Vorfeld, ob sie nicht einen Überraschungsgast mitbringen wollen, um das Themenspektrum zu erweitern und natürlich um sie zu überraschen, genauso aber auch mich zu überraschen in diesem Falle. Frau Schmitter, Sie haben einen Gast mitgebracht, der ist schon am Telefon. Wir wollen über Fußball reden. Warum ist es da gut, dass wir einen Gast mitgebracht haben? Fußball-WM in Katar.
Naja, ich wollte nicht mehr über Fußball reden, weil es mir inzwischen bei Fußball so geht wie bei der katholischen Kirche, dass ich denke, Jungs, kriegt es klar, ihr habt Zeit genug gehabt und Geld und Aufmerksamkeit über Jahrtausende, Jahrzehnte und ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören und ich kann mich damit auch nicht mehr befassen, sondern ich schlafe sofort vor Überdruss und moralischem Ekel ein. Und um dieser Situation zu begegnen, bin ich auf diesen Überraschungsgast gekommen, dem es, glaube ich, ein bisschen ähnlich geht, der aber im Unterschied zu mir eine konstruktive Idee hat, wie damit umzugehen ist.
Okay, die wollen wir natürlich erfahren, diese konstruktive Idee. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen mal, wer da am Telefon ist. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Wen haben wir denn da?
Ach so, naja, ist doch klar, Hans Eckert von Hirschhausen. Nein, Berliner Arzt und Schriftsteller, mein Name ist Jakob Hein.
Herr Hein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit dabei zu sein. Wir haben gerade also von Elke Schmitter gehört, Sie hätten einen konstruktiven Ansatz.
Jawohl, das habe ich.
Welcher ist das?
Ich will zum nächsten Frühjahr die internationale Badeorganisation gründen oder Badeassoziation, also die FIBA. Wir haben uns eben zum Ziel gemacht, das Baden eben gut zu vermarkten, auf einen guten, also dieses Vergnügen, das ja auch die Völker und Menschen verbindet, eben ja zusammenzubringen. Wir wollen eben gucken, dass wir also Orte, die weiterhin das Wort Bad im Namen führen wollen, dass wir mit denen eben auch Kooperationsverträge führen. Alle Bäder weltweit können eben nur durch Kooperationsverträge weiter sich als Bad bezeichnen. Also wir wollen das eben, ja, wir wollen dem großen Vorbild der FIFA eben folgen und einfach dieses Freizeitvergnügen, was irgendwann mal für Kinder erfunden wurde, einfach ja vernünftig auch im Sinne unserer Zeit einfach vermarkten. Wir überlegen noch ein bisschen nach dem Sitz. Also Zürich wäre in Ordnung für einen Verein, vielleicht eine Stiftung in den Niederlanden. Aber wir sind völlig offen für alle alternativen Angebote.
Hatten Sie nicht einen konstruktiven Ansatz versprochen?
Ja, das ist ja vollkommen, das ist ja konstruktiv. Ich denke sozusagen, dass einfach noch viel zu wenig, Dinge vermarktet werden und dadurch einfach der Raum für tiefenkorrupte Menschen einfach, also es gibt einfach viel mehr Menschen, die interessiert daran wären, durch Korruption Milliardäre zu werden. Und da möchten wir ein Angebot schaffen. Also wir würden auch gerne mit Konzernen zusammenarbeiten, die Wasser vermarkten, weil das ist ja eine totale Schnittstelle. Also und dann könnten wir eben, ja, also Badeseen gibt es dann eben nur noch, wenn die FIBA eben dem zustimmt. Also das finde ich einfach eine tolle Sache.
Ich höre daraus, Herr Hein, die Kommerzialisierung des Fußballs und die Vergabe an Katar, das rund um diese Fußball-WM, das ist auch nicht in Ihrem Sinne, aber sind Sie eigentlich Fußballfan?
Ja, also ich mag schon sehr Fußball, aber ich muss sagen, ich gucke es mittlerweile wirklich, also mit großem Vergnügen und viel lieber bei privaten Kickereien, ob das jetzt eben im Stadion vom SV Rot-Weiß Penkun ist oder eben einfach hier auf dem Bolzplatz um die Ecke, weil das ja einfach so, also dieses Spektakel des sogenannten internationalen Fußballs ist ja sozusagen so vergnügensentleert, man weiß gar nicht mehr, wo welcher Spieler spielt. Man weiß hundertprozentig, dass also alles sozusagen bis in die letzte Zelle korrupt ist und also dass alles das, was eigentlich auch so eine Freude macht, einfach überhaupt keinen Spaß mehr ist. Also da muss ich sagen, stehe ich wirklich lieber im Karlsruher Waldstadion und habe da meinen Spaß, als mir diesen Unsinn reinzutun, der jetzt im Fernsehen gezeigt wird.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Karlsruhe, ja, also wenn wir mal ein bisschen niedriger gehen als Fußball-WM, das ist ja nun wirklich, hier spricht ein anderer Fußballfan, die Probleme im Weltfußball, die sind, glaube ich, völlig, völlig klar. Das Katar ist ja eigentlich die logische Konsequenz all dieser Probleme.
Absolut.
Aber das heißt ja nun nicht gleich, dass der komplette Fußball mit all seiner Kommerzialisierung auf derselben Ebene ist wie Katar, oder? Also ich sage das auch deswegen, weil ich mich in dem Sinne jetzt einfach auch mal oute. Ich schaue die WM. Und ich schaue sie natürlich.
Er schaut die WM.
Ich schaue die WM und ich schaue sie sehr kritisch, aber mich interessiert schon, wie die Mannschaften unter diesen sehr speziellen Bedingungen tatsächlich klarkommen und Fußball spielen können.
Ja, also ich denke, also die FIFA ist eine unfassbar kriminelle Vereinigung und jeder und jede, die die FIFA unterstützt, also sozusagen muss eben auf jeden Fall nach dem eigenen moralischen Kompass suchen. Also es ist jetzt nicht, ich will, meinen Sie da nicht persönlich, und das ist ja, läuft ja weltweit, aber das geht wirklich gar nicht mehr klar, diese Organisation zu unterstützen, und ich weiß auch nicht, warum, und also es ist ja sicher, dass sie ohne jede Legitimation sich den Fußballsport unter den Nagel gerissen haben. Mir ist überhaupt nicht klar, warum Mannschaften dem sich unterwerfen müssen. Also es gibt so absolut die Möglichkeit zu sagen, wir spielen das nicht mehr mit und wir kümmern uns einfach, also wir machen uns unabhängig von der FIFA, und also ich denke, wenn man überlegt, es ist schon auch problematisch. Also ich meine, wir haben schon auch Putin unterstützt, als wir 2018 WM in Russland geguckt und gemacht haben, und das war ein ganz klarer Teil von sozusagen seiner Vorbereitung. Ich finde Fußball toll, und ich finde aber, dass man sich eben von diesen Organisationsstrukturen also dringend verabschieden muss. Also das geht einfach überhaupt nicht mehr klar.
Frau Schmitter, Sie haben uns die ganze Zeit aufmerksam zugehört, was Ihr Überraschungsgast, der Schriftsteller und Kinderpsychiater Jakob Hein zum Fußball meint. Das trifft's, was Sie denken?
Ja, mich hat diese Idee mit dieser FIBA vollkommen elektrisiert, weil die, finde ich, klar macht, ein unschuldiges Vergnügen, was zunächst mal mit Geld und Kommerzialisierung überhaupt nichts zu tun hat, kann man in so einen Prozess bringen. Ja, man könnte beispielsweise ja auch möglicherweise mit Chören Geld verdienen und dann eine FIBA bilden oder so. Und dass ich komme aus einer Familie von fußballfreundlichen Männern und fußballaktiven Männern. Ich bin damit groß geworden, dass das die Woche strukturiert hat, wann die Sportschau kommt, dass die Gespräche darüber. Ich habe das auch immer zu schätzen gewusst, weil es bedeutet, dass international alle Männer sich über irgendetwas unterhalten können und streiten können, ohne dass es gewalttätig wird. Und das ist eine extrem gute Abfuhr von Emotionen.
Und viele Frauen aber auch.
Und viele Frauen inzwischen auch. Das heißt, die ganze, für diese Beschäftigung spricht sehr viel. Und ich kann es nicht anders sagen, die Vergiftung, die stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, die beobachte ich übrigens bei allen Generationen. Also sowohl bei sozusagen den männlichen Senioren, aber auch bei meinem Sohn, der mit Fußball groß geworden ist. Es gibt einen wirklich tiefen Ekel, und der hat damit zu tun, was in den letzten 20, 30, 40 Jahren passiert ist, sagen wir vor allen Dingen in den letzten 10. Und ich glaube, man braucht jetzt wirklich einen Schnitt.
Herr Hein, auf einer Skala von, sagen wir mal, 1 bis 5, wie hoch ist der Satiregehalt von der Ankündigung, den internationalen Badeverband zu gründen?
Ich weiß nicht, was 1 ist und was 5.
5 ist maximal.
Auf der anderen Seite, sagen wir, also ich sag mal ganz ehrlich, das ist ja das Problem an der FIFA und warum man sie einfach nur sozusagen wirklich revolutionär abschaffen muss oder zumindest revolutionär. Wenn ich so die Millionen verdienen könnte, also die zig Millionen verdienen könnte, die da in der FIFA verdient werden können, würde ich nicht für mich selber garantieren. Also und das ist das Problem, dass man da einfach schnell mal 20 Millionen machen kann. Und das hat schon der Trierer Karl Marx ja gesagt. Also es gibt einen Bereich, wo man einfach absolut korrumpierbar ist, und deswegen ist die einzige Chance eine Abschaffung. Die FIFA wird nicht dazu in der Lage sein. Die ist nicht in der Lage, ihr eigenes Schloss zu sprengen, und deswegen müssen wir ihr helfen. Also das ist wirklich dringend, dringend, dringend notwendig, weil es wird sonst irgendwie, also ich meine jetzt, die WM ist doch schon für alle irgendwie nicht toll. Es ist wirklich nicht das Stadtgespräch. Manche gucken es und sagen, ich gucke es kritisch, andere gucken es nicht, und also die Einschaltquoten sind ja in Deutschland zumindest komplett am Zusammenbrechen, und ich weiß nicht, na gut, wir werden es wahrscheinlich einfach immer noch so weitermachen. Ich freue mich schon auf die WM in Pyongyang. Da wird es auf jeden Fall sehr schöne Choreografien geben.
Ob wir nach Nordkorea gehen, das bleibt auf jeden Fall noch abzuwarten.
Es ist ja eine reine, also es ist ja, ich meine, wir müssen uns bitte nicht vormachen, es ist eine reine Frage des Preises. Mhm. Also die Frage in Katar war nur, also
und eine Frage der politischen Unterstützung. Und da muss man sagen, ist Nordkorea natürlich schon ein ganz anderes Level als Katar. Nö. Katar ist ein Land, was in der ganzen Welt nach Unterstützung sucht. Nordkorea ist ein Land, was sich mit großer Begeisterung selber isoliert.
Aber ich denke, wenn der Preis stimmt, dann geht es auch nach Pyongyang.
Jakob
Heine.
Das ist
wirklich eine Frage von Geld.
Schriftsteller und Arzt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, der Überraschungsgast von Elke Schmitter. Frau Schmitter, waren Sie zufrieden?
Ja, sehr.
Herr Heine, vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss.
Tschüss, schönen Nachmittag. Ciao.
Danke. Wir hatten in dieser Woche auch eine große innenpolitische Einigung beim Thema Bürgergeld nach wochenlangem Streit. Das ist das zentrale sozialpolitische Projekt der Ampelkoalition, das kann man so sagen. Bundestag und Bundesrat haben jetzt gemeinsam beschlossen, wir machen es so, nachdem auf Druck der Union einiges noch verschärft worden ist. Nina Amin, die fasst für uns zusammen, was sich jetzt ändern wird mit diesem Bürgergeld.
Wer bisher Anspruch auf Arbeitslosengeld II, also Hartz IV hatte, bekommt künftig Bürgergeld als Grundsicherung. Der Regelsatz steigt um 53 Euro. Auch für junge Erwachsene und Kinder, die noch bei den Eltern leben, gibt es mehr Geld. Ebenso werden die Freibeträge für Zuverdienste angehoben. Ursprünglich war nach Plänen von SPD-Arbeitsminister Heil eine halbjährige sogenannte Vertrauenszeit vorgesehen. Wer neu Bürgergeld bezieht, hätte damit anfangs kaum Leistungskürzungen befürchten müssen. Auf Drängen der Union sollen nun stärkere Sanktionen wie ein gekürzter Regelsatz von Anfang an möglich sein. Zum Beispiel, wenn Langzeitarbeitslose verweigern, sich zu bewerben.
Und der Bundesarbeitsminister, der sagt trotzdem, das hier ist ein radikaler Wechsel. Hier ist Hubertus Heil.
Wir schaffen nicht nur ein neues System mit dem Bürgergeld, sondern es ist auch die Chance, diese Debatte, die 20 Jahre sehr unversöhnlich in Deutschland waren, zu entgiften. Und wir haben nicht nur ein neues System, wir haben auch ein neues Motto. Es geht um Chancen und Schutz. Und das ist gerade in Zeiten von Krisen und Wandel eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
Wir haben jetzt die Einzelheiten gehört, die Veränderungen. Aber Chancen und Schutz, das ist für mich auch nur fördern und fordern. Also das ist ja das inoffizielle Motto von Hartz IV gewesen. Und dabei bleibt es ja auch.
Ja, ich glaube aber, dass das Wort von der Entgiftung zutrifft, weil Hartz IV ist einfach ein Schreckenswort gewesen, übrigens semantisch von Anfang an. Das hat ja auch keiner verstanden, wieso das Hartz IV heißen muss. Aber es war von Anfang an verbunden mit der Erfahrung von Armut, Schikane und auch der Idee, du musst sofort wieder arbeiten, was wie man inzwischen sagen kann, vor allen Dingen zu einer Erweiterung des sogenannten Leichtlohnsektors geführt hat. Das heißt, es gibt viele, viele Arbeitnehmer, die zwar arbeiten, aber so wenig verdienen, dass sie am Ende doch auf die Sozialsysteme angewiesen sind. Und das heißt, es war ein Konglomerat, was auch, finde ich, ungut von einem Menschenbild ausging, was sagt, Der Mensch als solcher wird erstmal als Schmarotzer betrachtet. Und dagegen gehen wir vor. Das war der Gedanke dahinter. Und soweit ich es jetzt verstehe, ist durch die Kompromissbildung etwas entstanden, was man ein sowohl als auch nennen könnte. Also es gibt weiterhin Kontrollen und wir reden auch über geringe Beträge. Also 53 Euro ist bei einer Inflation, wie wir sie jetzt haben, wirklich nicht mehr als ein Ausgleich. Und auf der anderen Seite schleicht sich sozusagen ein die Idee des Bürgergeldes, die heißt, weil du Bürger der Bundesrepublik Deutschland bist, hast du Anspruch auf ein gewisses Niveau von Schutz.
Auf einen Schutz und auf eine Grundsicherung. Und man, weil Sie gerade das angesprochen haben, Hartz IV ist natürlich tatsächlich rein semantisch, als wir dann angefangen haben, von den Harzern zu sprechen. Genau. Was ich mich nur allerdings frage, reicht die Semantik aus, das Bürgergeld, das klingt natürlich sehr viel freundlicher, aber wird es nicht im Kern trotzdem das bleiben, was es ist? Und
es bleibt,
ist es nicht auch ein Stück weit, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, Sie haben natürlich recht, dass wir sehr viel Wert darauf legen oder immer sehr viel Wert darauf gelegt worden ist, dass ja niemand jetzt hier sich auf die faule Haut legen darf. Aber trotzdem muss man ja auch schon sagen, eine gewisse Verantwortung für die Gemeinschaft haben ja alle.
Ja, also es ist, glaube ich, tatsächlich eher eine semantische Verschiebung, weil faktisch hat sich ja an den Rechten nichts geändert. Und die Argumente für ein Grundeinkommen sind ja zweierlei. Sie sagen einerseits, wir gehen von einem anderen Menschenbild aus. Unser sozusagen Durchschnittsmensch ist kein Schmarotzer, sondern jemand, der sinnvoll arbeiten will und der integriert sein will in der Gesellschaft. Zum einen und zum anderen, es würde zum Bürokratieabbau führen, weil man eben nicht permanent kontrolliert. Und es würde auch eine Faktizität anerkennen. Denn tatsächlich ist ja die eine Frage, wie formuliere ich das? Und die andere Frage, worauf hat man Anspruch? Und Anspruch hat man auf die Leistung so oder so. Ob man sie quasi als Bürgergeld bekommt oder ob man jede einzelne Maßnahme, wenn man umzieht, dass man noch einen Vorhang beantragt und so weiter, extra beansprucht. Also wir reden da tatsächlich eher über eine Frage der Ansprache. Und ich glaube, dass diese Kompromissbildung eine ist, die tatsächlich zu so einer Entladung dieser Debatte führt, weil in den Zeiten, die wir jetzt haben, eine wirklich offensive neue Betrachtung, die hieße, wir reden über ein Grundeinkommen, das lässt sich im Moment, glaube ich, einfach gar nicht durchsetzen.
Da gibt es ja auch die Diskussion darüber, aber die veräppt immer wieder, weil dafür sind viele im Land nicht bereit. Dazu kann man stehen, wie man will. Man muss festhalten, das Land ist dafür nicht bereit. Aber wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, dann ist trotz aller Semantik auch jetzt ein Punkt erreicht, wo wir, oder wo zumindest die Ampel versucht, da drauf zu schreiben, was Olaf Scholz immer tituliert hat, Respekt.
Ja, also das finde ich, das müssen dann am Ende die beantworten, die zum Amt gehen und sich die...
Ob das der Respekt ist.
Also ob das tatsächlich dazu führt, weiß ich nicht. Ich finde auch grundsätzlich, wenn man überlegt, über welche Beträge reden wir und wie ist diese Gesellschaft verfasst. Ich bin mal kurz da in die Geschichte abgestiegen. Also der letzte sozusagen große Lastenausgleich, den hat Adenauer 1951 durchgesetzt und da ging es um eine Extrabesteuerung von 1,67% auf große Vermögen. Ja. In einer Situation, die offenbar allgemein mit 1 Million Flüchtlingen, harter Winter und so weiter als krisenhaft empfunden wurde wirtschaftlich. Und damals war es so, dass 1% der Bundesbürger 25% des Gesamtvermögens hatten. Jetzt sind es 35%. Also die Spalte, die viel beschworene Spaltung nimmt zu. Und in der Tat haben wir eine Gesellschaft, die, wo das Selbstbild einer sehr sozial verfassten Marktwirtschaft nicht mehr übereinstimmt mit der Realität für ganz viele Menschen. Und die Energie, mit der wir über Minimalbeträge reden, immer wieder neu, 2,50 mehr oder jetzt sind es 53 Euro, aber wir haben auch schon über wirklich winzige Beträge gesprochen. Wenn wir einen Teil dieser Energie darauf verwenden würden, darüber zu reden, wie besteuern wir eigentlich große Vermögen, wie besteuern wir Erbschaften, was entgeht dem Staat jedes Jahr, allein 5 Milliarden wird geschätzt durch die Möglichkeiten, die Erbschaftssteuer zu umgehen. Da finde ich, ist einfach eine Unverhältnismäßigkeit da. Immer noch und immer wieder.
Frau Schmitter, Sie hatten einen Überraschungsgast heute bei uns, den Schriftsteller Jakob Hein. Da ist es nur fair, dass es zum Abschluss eine Überraschungsfrage gibt. Smart Speaker, diese kleinen Boxen, die man sich in die Wohnung stellen kann, da kann man das Licht dann mitdimmen, da kann man die Musik leiser machen, da kann man den Backofen an- und ausmachen. Sind Sie Fan oder eher nicht?
Nein, das ist mir zu anstrengend. Mich stört schon, dass meine Waschmaschine immer piept, wenn sie fertig ist und ich mich mit ihr beschäftigen soll.
Frau Schmitter, danke, dass Sie bei uns waren.
Piep, piep.